Als ich das letzte Mal hier im Gottesdienst war, da habe ich genau mit der gleichen Folie begonnen wie heute auch. Ich habe sie mitgenommen in das Land Kuba. Und ich habe damals berichtet von unseren Freunden von der A Cappella-Band Monte de Sion, wie wir mit ihnen hier in Deutschland unterwegs waren. Lang, lang ist es her inzwischen leider, vor der Pandemie noch, als man durch die Gemeinden und auf die Konferenzen gehen konnte und fröhlich gemeinsam Musik gemacht haben. Die Freunde, die ich kennenlernen durfte und mit denen wir bis heute in Verbindung stehen, wo man gemerkt hat, die kommen aus so solch herausfordernden Umständen und bringen aber so eine Freude, so eine Ausstrahlung und so ein festes Vertrauen in Jesus mit. Und ich möchte sie heute mitnehmen, mit nach Kuba in eine immer sich weiter und schlechter werdende Situation dort im Land. Denn wenn man dort einkaufen gehen möchte, dann sehen die Einkaufsregale so aus. Es gibt einfach so gut wie nichts zu kaufen. Das Grundlegende ist nicht vorhanden. Und die Geschwister dort, mit denen wir in Kontakt stehen, sagen, und manchmal ernähren wir uns nur von den Mangos, die wir irgendwo draußen aus den Feldern, von den Feldern holen. Und so haben wir uns zum ersten Mal entschieden in der Geschichte unseres Werkes, dass wir einen Container schicken mit Lebensmitteln. Mehl, Reis, Öl, Nudeln. Und nachdem der erste Container so kurz vor Weihnachten dort gut angekommen ist, haben wir uns entschieden, Mensch, wir wollen weitere schicken. Es gibt Menschen, die das mittragen und das unterstützen. Und so sind gerade in diesen Tagen 5 Container, das Frachtschiff sollte jetzt so in diesen Tagen ankommen, 5 Container, unter anderem auch einer voll mit medizinischen, mit Medizin, die mit im Container ist, sollte jetzt in Kuba ankommen und dort den Menschen ein Zeichen der Ermutigung und der Hoffnung sein. Denn all das, was wir dorthin bringen, geht in die Gemeinden hinein, geht zu einzelnen Familien, um zu unterstützen und um ein Zeichen zu sein und ein Zeichen zu setzen, Mensch, es gibt Christen in Deutschland, die denken an euch. Es gibt Menschen in Deutschland, die unterstützen euch. Es gibt Menschen in Deutschland, die beten für euch. Und das ist das, was uns als Werk beschäftigt und bewegt, wenn wir so in diese Welt hineinschauen. Und so verstehen wir auch unsere Arbeit, dass wir Zusammenarbeiter sind im Reich Gottes. Und jeder bringt sich ein mit seiner Gabe, mit dem, was er mitbringt, so wie uns die Freunde der A Cappella-Band mit ihrer Musik unterstützen und ermutigen. Der Mann mit dem Rauschebart, das ist der Kirchenpräsident dort. Und er hat gesagt, Mensch, begleitet, unterstützt uns doch weiter. Und das ist, wie wir es verstehen, dass wir Zusammenarbeiter sind im Reich Gottes. Wir hier von Deutschland, die Gemeinde in Kuba, die Gemeinde weltweit. Und dass eben alles zueinander kommt, dass es dort unsere Geschwister gibt, die vor Ort sind, die das Evangelium hinaustragen, die aber auch ganz praktisch mit anpacken, jetzt bei den Lebensmitteln. Dass es hier in Deutschland Beter gibt und Unterstützer, die sagen, Mensch, wir tragen diese weltweite Gemeinde Jesu mit. Und dass es aber auch die gibt, die von Deutschland aus sich auf den Weg machen, als in unserem Fall als eine Fachkraft, als ein Freiwilliger, als ein Praktikant oder ganz praktisch bei uns in Stuttgart in der Zentrale. Wir hier in Deutschland als Beter, als Geber, als Containersender. Und das ist eine Ermutigung, das ist eine Hoffnung für die Menschen dort in Kuba und noch in vielen anderen Ländern. Und um diese Hoffnung, die am Ende eigentlich nur durch Jesus kommt und uns Jesus schenken kann, darum geht es heute auch in unserem Predigtext. Und da möchte ich Sie mit einladen, mit mir 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11 zu lesen. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Herr Jesus, danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. Ich habe folgende Überschrift gewählt: Let's go. Das kommt natürlich ein bisschen von Coworkers. Let's go. Jesus, Hoffnung für die Welt. Für Petrus ist klar in unserem Predigttext, das Ende der Welt ist nahe. Es wird der Tag kommen, an dem es mit dieser Erde zu Ende geht. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt. Es wird der Tag kommen, an dem wir vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft über unser Leben geben. Und deshalb ruft uns Petrus zu: Seid wachsam, seid besonnen, haltet Verbindung zu Jesus. Steht fest in der Beziehung mit ihm. Das ist, und wenn man aufs ganz Grundlegende zurückkommt, eigentlich eure einzige Hoffnung, die ihr habt: Jesus. Und da haben wir das Wort Gottes, das wir lesen und studieren können. Da ist die Gemeinschaft, die wir als Christen miteinander haben. Und dann ist noch ein weiterer Weg der Verbindung, die uns Petrus aufzeichnet. Und das ist das Gebet. Und dann ist die Frage an uns: Tun wir es denn auch? Sind wir Beterinnen und Beter? Was für ein Privileg haben wir als Christen, dass wir im direkten Kontakt mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde stehen dürfen, mit dem Weltenlenker, der über alles Autorität hat, mit dem, der sich sogar wünscht, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Timothy Keller schreibt in seinem wunderbaren Buch Beten: Es gibt nichts, was wichtiger, schwerer, reicher oder lebenverändernder wäre. Es gibt nichts, was so groß ist wie das Gebet. Durch das Gebet erfüllt Gott viele unserer tiefsten Sehnsüchte. Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen, lernen wir es, ihn endlich als Gott zu behandeln. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben tun müssen und sein müssen. Wir müssen beten lernen, wir haben keine Wahl. Ich möchte Sie gerne fragen: Was sind Ihre Gebetsanliegen? Was liegt Ihnen gerade auf dem Herzen? Und dann möchte ich Sie gerne mitnehmen in ein Gebetsanliegen, was uns in den letzten Wochen enorm bewegt hat. Als Coworkers sind wir diejenigen, die die Jumiko vorbereiten. Ich bin verantwortlich dafür. Die große Konferenz, die jedes Jahr im Januar auf der Messe in Stuttgart am Flughafen stattfindet. 5.000 junge Leute, die dort mit dazukommen und dort dabei sind. Und wir steckten mitten in den Vorbereitungen. Und von allen Seiten hieß es, ob man mit der Messe gesprochen hat oder mit der Politik: Das funktioniert, das könnt ihr machen, geht dahin. Wir haben die entsprechenden Rahmen und Verordnungen. Und die Messe sagte: Und außerdem, ihr kommt aus dem Vertrag ja eh gar nicht raus. Also fingen wir an, fröhlich und mutig zu planen. Naja, fröhlich, schon ein bisschen. Man wusste ja, da kann noch was kommen, da kann sich noch was ändern. Aber wir haben gesagt, wir planen, wir gehen darauf zu. Und dann kam der 17. Dezember, neue Corona-Verordnung, und plötzlich stand die Welt Kopf. Und es war klar, das wird nichts auf der Messe. Das muss alles digital. Und natürlich beschäftigt man sich mit einem Plan B. Und natürlich weiß man, da kann was kommen. Und doch, so kurz vor Weihnachten, das war ein Schock. Und wir mussten uns aber und haben uns auch dann darauf eingelassen, haben gesagt, wir packen das an. Plan B tritt in Erscheinung. Wir gehen auf die digitale Konferenz und wir packen das an. In dieser Zeit bin ich mit dem ersten Petrusbrief umgegangen und bin dort unter anderem an dem Vers 6 hängen geblieben. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, wenn auch ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Warum sage ich das jetzt im Bezug zu Gebet? Weil es für mich ein ganz, ganz praktisches Beispiel ist, zu merken und zu bezeugen, wie Gebet wirkt. Denn wir wussten in dieser sehr herausfordernden Zeit und Phase, wo wir viel einzubringen hatten, in sehr kurzer Zeit viel entscheiden hatten und aufzubauen hatten, dass viele Menschen für uns beten. Und wir waren getragen. Wir gingen durch eine herausfordernde Zeit. Und das wird mir immer wieder neu und groß, besonders in dieser Zeit, dass mir bewusst wird, auf der einen Seite habe ich überhaupt gar nichts im Griff. Und auf der anderen Seite kommt Gott aber garantiert an sein Ziel. Und das ist Hoffnung, dass wir uns diesem Gott anvertrauen dürfen und dass wir miteinander und füreinander beten dürfen. Da war eine Frau bei uns an der Tür im Büro, die hat neue Drucksachen abgegeben, von der Druckerei angefahren, und ich komme mit ihr ins Gespräch. Sie sagt: Mensch, nachts liege ich wach, mein Mann, der ist schwer krank, und dann noch diese Corona-Geschichte. Und dann haben wir zu ihr gesagt, wir haben jetzt gleich in der Mittagspause unsere Mittagsandacht. Da beten wir für sie. Die Frau, die hatte Tränen in den Augen. Let's go. Jesus, Hoffnung für die Welt. Das ist der erste Punkt für ein Leben der Hoffnung, dass wir in Verbindung mit Jesus stehen, an ihn glauben, dass wir unseren Alltag aus der Beziehung heraus zu ihm gestalten und dass wir betende Gemeinde sind. Das ist die Grundlage. Darauf basiert alles. Und dann erfahren wir nämlich auch, wie er uns in Zeiten der Prüfung und der Herausforderung trägt und begleitet. Deshalb lasst uns festhalten an diesem Jesus. Und ich bin überzeugt, dieses Leben mit Jesus führt auch in eine Veränderung hinein. Und es hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Und gerade in einer Welt voller Streit und Spaltung, da sind wir aufgerufen zu einer liebenden Gemeinschaft. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir lieben. Jesus hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir lieben. Und deshalb haben wir Weihnachten gefeiert, erst vor kurzem. Und dürfen wissen, dass das gilt, wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dass er eben genau in diese finstere Welt hineingekommen ist. Dass er diesen perfekten Himmel verlassen hat, dass er gestorben und wieder auferstanden ist, aus Liebe für uns. Und dass, weil er uns liebt und zuerst seine Liebe geschenkt hat, er uns befähigt, auch dass wir einander lieben können. Und dieser Jesus hat überwunden diese kaputte und verdorbene Welt. Er überwindet auch unseren Egoismus, unsere Lauheit, unseren Wunsch zu herrschen und bedient zu werden. Er überwindet Streit, Zorn, Krieg, den Coronavirus, Krankheit. Jesus liebt uns, damit wir andere lieben können. Was für ein Geschenk, was für eine Hoffnung, was für eine Perspektive. Dass Jesus in unsere Herzen einzieht und dass er in seiner Gnade, mit seiner Hoffnung, mit seiner Liebe durch uns liebt und lebt. Warum bin ich da so stark? Weil ich meine, wir brauchen es mehr denn je. Keiner von uns ist ausgenommen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und zunehmend beobachte ich, wie es da so eine Corona-Wurzel der Bitterkeit gibt. Ja, dieses Thema, das macht uns müde, das macht uns mürbe und wir wollen es einfach nicht mehr hören. Aber ich merke auch, wie es zu Streit und zu Spaltung führt, durch ganze Familien hindurch, durch ganze Gemeinden hindurch. Und wie auch unser christliches Zeugnis darunter leidet und wie das beobachtet wird. Und das beschäftigt und das bewegt mich. Und ich möchte uns heute darum bitten und dazu ermutigen, dass wir diese Liebe Jesu, die er uns schenkt, dass wir doch die in Anspruch nehmen, auch für das, wie wir gemeinsam und miteinander unterwegs sind. Ich habe diese Woche schon Abendbibelschule gehalten. Dort ging es um die Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde. Und ich möchte uns jetzt nochmal zeigen, was für das selber auch wieder groß geworden ist. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das wünsche ich uns als Gemeinden. Und das wünsche ich uns, dass wir dafür beten, dass wir darum ringen. Und dass wir nicht dem Widersacher eine Freude darüber machen, weil es ihm gelingt, dass er durch diese Pandemie unser Miteinander zerstört. Let's go. Jesus, Hoffnung für die Welt. Er bringt Licht in unsere Beziehungen. Und das erleben wir auch ganz konkret in Usbekistan, das Land, das ich Sie gerne jetzt noch mitnehmen möchte. Mein Kollege, der heißt auch Tobias, der war vor einiger Zeit dort gewesen. Er hat dort Gemeinden besucht und begleitet. Land dort in Zentralasien, ein muslimisches Land. Es hat Jahrzehnte zur Sowjetunion gehört. Religion wurde stark unterdrückt. Es haben auch die Christen zu spüren bekommen, von staatlicher Seite wurde ihnen das Leben schwer gemacht. Sie haben sich zu Gottesdiensten versammelt und auch zu anderen religiösen Anlässen. Alles, was sie dort gemacht haben, das war immer illegal und deshalb sehr, sehr schwierig für die Gemeinden. Und dann ist 2016 der Präsident verstorben. Ein Nachfolger ist an die Macht gekommen und der hat Reformen eingeleitet. Und jetzt gibt es plötzlich mehr Freiheiten in allen Bereichen, auch für die Christen dort. Und die Menschen dort berichten von einer ganz, ganz großen Offenheit für das Evangelium, für einem Hunger für viele, von einer großen Menge an Menschen, erste Generation Christen. Eine Region, die bis dato kaum erreicht war, gibt es erste Generation Christen. Was für ein Geschenk. Da gibt es wachsende Gemeinden, die sich versammeln, wie wir heute Vormittag hier im Gottesdienst, und andere, die trauen sich noch nicht so ganz aus der Deckung, die versammeln sich noch zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf dem Teppichboden, um dort Gottesdienst zu machen. Die Menschen, die sind begeistert von ihrem Erlöser Jesus und haben den Wunsch, das weiterzugeben. Dort ist die Ernte reif, das sagen uns die Menschen dort. Es ist zwar nicht immer einfach, es gibt oft herzzerreißende Geschichten von den Christen dort. Was passiert, wenn jemand zum Glauben an Jesus findet, der von der Familie verstoßen wird, der die Arbeit verliert, der plötzlich physischer Gewalt ausgesetzt ist, aber die Ernte ist reif. Und wir beobachten, dass in den letzten Jahren, dass gerade in der muslimischen Welt, und dazu gehört eben Usbekistan auch, dass es dort Aufbrüche gibt, wie es nicht in den letzten 1400 Jahren gegeben hat. Gerade Muslime finden zu Jesus. Und ich möchte Ihnen gerne noch die Geschichte von dem Jandos erzählen, der aufgewachsen ist in einer Familie, wo der Vater schon sehr früh verstorben ist. Und die Mutter war überfordert mit 6 Geschwistern. Und so ist er mit 6 Kindern. Und so ist er auf der Straße gelandet. Und dort Gewalt, Alkohol, Drogen. Er war mittendrin. Und dann kam er ins heiratsfähige Alter und dann hat er was gemacht, was dort nicht unüblich ist. Für uns schockierend und völlig erschreckend, aber dort nicht unüblich. Er hat sich eine Frau geraubt. Also er hat ein junges Mädel gesehen, die hat ihm gefallen, die hat er geraubt. Mit der war er erstmal verschwunden, sind zurückgekommen und danach galten die zwei als verheiratet. Für die Frau gäbe es die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, aber häufig ist sie nach der Scheidung noch schlechter gestellt als vorher, also in der Beziehung mit dem Mann. Und so kam der Jandos zurück mit seiner Frau und er hat festgestellt, Mensch, die ist ja Christin. Und er hat gemerkt, wie sie unter ihm leidet und wie schwierig das für ihn ist. Und er dachte, ich mache ihr das Leben einfach immer schwerer, dann wird sie mich schon verlassen. Und die Frau, seine Frau, hat aber zu ihm gesagt und ihm erklärt, dass für sie die Ehe der Bibel nach etwas Heiliges ist und dass nur der Tod sie scheiden kann. Und davon war der Jan dort so beeindruckt, dass er ins Fragen gekommen ist, dass er sich auf die Suche nach Gott gemacht hat und dass er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und heute ist er Pastor einer Gemeinde, ein glühender Evangelist, der dort das Evangelium weiterträgt. Und als er nach seiner Bekehrung jemanden getroffen hat, hat die Person zu ihm gesagt, Mensch, Jan Dotz, ich hätte nicht gedacht, sie kannten sich von früher, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt noch am Leben bist. Komm, zurück nach Deutschland. Let's go, Jesus, Hoffnung für eine finstere Welt. Der erste Punkt für ein Leben der Hoffnung war die Verbindung zu Jesus, die wir haben dürfen. Der zweite war, dass Jesus hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir durch ihn einander lieben. Beziehungen machen unser Leben reich. Und das Beispiel von der Frau von dem Jan Dotz ist, glaube ich, eindrücklich. Und jetzt noch das Dritte, wie man ein Leben der Hoffnung führen kann. Statt ich, meiner, mir und immer mehr, unser Leben wird erfüllt, wo wir geben, einander dienen und erleben, wie Jesus uns gebraucht. Petrus, der lädt uns ein zu einem Perspektivwechsel. Und dazu möchte ich euch heute auch einladen, Erleben unter die Perspektive Jesus zu stellen. Das möchte ich uns wieder ganz groß machen, dass es zuerst darum geht, was Jesus schon längst für uns getan hat, was er für dich getan hat, dass er in die Welt gekommen ist, dass er dir zum Diener geworden ist, dass er sich mit dir Beziehung wünscht, dass er dich in seinen Dienst ruft und dass er dich befähigt. Gott braucht keine Helden. Ich möchte es einfach mal so sagen, er braucht Menschen wie dich und mich, die bereit sind und sagen, Jesus, hier bin ich, mach du was aus meinem Leben. Nimm du meine Gaben, nimm du meine Zeit, meine Kraft, meine Talente, mach du was. Und das ist mir fast zu einem täglichen Gebet geworden, bei einem immer sehr vollen Kalender. Meine Zeit, Jesus, steht in deinen Händen. Mach du heute was draus. Denke, rede, entscheide, wirke du durch mich. Und so sind wir eingeladen, uns mit unseren Gaben Jesus zur Verfügung zu stellen. Und ich habe uns das nochmal mitgebracht, vielleicht hier für Bernloch und Meidelstetten, einfach mal betend durchzugehen. Wo sind meine Aufgaben? Gibt es ganz neue Aufgaben zu entdecken, einen ganz neuen Dienst? Und ich möchte uns nochmal mitnehmen, auch ja, in diesen weltweiten Auftrag, der gegeben ist. Und möchte dazu einladen und ermutigen, betend darüber nachzudenken, Jesus, wo möchtest du mich denn gebrauchen? Was möchtest du mit meinem Leben machen? Wir sind dankbar, dass wir so viele Mitarbeiter im Ausland haben dürfen. Und gleichzeitig merken wir, und das höre ich auch von anderen Werken, mit denen ich im Gespräch bin, die Bewerberzahlen gehen zurück. Es scheint was zu passieren gerade. Doch unser weltweiter Auftrag, der hört doch nicht auf. Und deshalb nehmen Sie es doch einfach mit, vielleicht ganz persönlich. Hat Jesus einen Auftrag für dich, irgendwo weltweit? Oder gibt Jesus dir einen Menschen über den Weg, den du vielleicht konkret ansprechen kannst und sagst, Mensch, Jesus möchte dich gebrauchen. Und da braucht es die Beter hier in Deutschland, denn ohne das Gebet, da läuft nichts. Da braucht es aber die, die es finanziell mittragen, und da braucht es die, die bereit sind und sagen, Mensch, ich bin bereit loszugeben, dass Jesus durch die Gaben, die er uns geschenkt hat, wirkt und dadurch Frucht und Segen ist. Auch wir in Stuttgart suchen ganz konkret für unsere Finanzabteilung Unterstützung. Leute, die eine Ausbildung, ein Studium in dem Bereich haben, dürfen mich gerne ansprechen. Es ist gar nicht so einfach, berufene Leute zu finden, weil bei dem Gehalt, den wir bezahlen, da ist vielleicht nicht immer so attraktiv und bei der Arbeitszeit, die wir mitbringen. Es braucht aber berufene Leute, die sagen, Mensch, und für Jesus und für sein Reich bin ich bereit, damit einzusteigen. Ich möchte schließen nach diesem Aufruf, den ich gerade noch losgelassen bin. Der erste Punkt für ein Leben in Hoffnung, die Verbindung mit Jesus. Der zweite Punkt, Jesus hat uns zuerst geliebt, Deshalb können wir durch ihn einander lieben. Beziehungen machen unser Leben reich. Und der dritte Punkt, wie ich ein Leben in Hoffnung führen kann, statt ich, meiner, mir und immer mehr. Unser Leben wird erfüllt, wo wir gehen, geben, wo wir einander dienen und wo wir erleben, wie Jesus uns gebraucht. Amen.